Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Hallo Marlies.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, ob ich hier so richtig gut eingerichtet bin. Tut mir leid, jetzt habe ich das Mikro angefasst. Das magst du ja immer nicht.
Ich bin so wütend.
Okay.
Wie geht's dir?
Boah, also heute Morgen, also eigentlich geht's mir ganz gut, aber ich bin irgendwie ein bisschen fertig. Also ich habe es nicht so gemerkt, aber es fällt mir ein bisschen schwerer, in den Tag heute reinzukommen. Ich habe auch Hunger. Ich denke vom Training gestern, ich habe ein Coaching angefangen. Liebe Grüße, Mara. Ich weiß, dass Mara hier zuhört.
Ja, Grüße.
Und es hat richtig Spaß gemacht, das Training gestern. Ich habe so ein paar Selbstzweifel. Ich musste in der Therapie dann auch darüber sprechen. Also ich hatte nachmittags dann Therapie, weil ich so sehr Angst davor habe, Menschen zu enttäuschen, dass ich irgendwie Angst habe, dass ich eine Übung falsch mache oder so und dass dann Mara enttäuscht ist. So. Also was halt so...
So people-pleasing.
Was so sinnlos ist, weil sie... Also es kann ja egal sein. Also wenn ich eine Übung falsch mache, dann sagt sie mir einfach nur, ja, so ist es richtig. Also es ist ja nicht schlimm.
Du bist auch die übelste People-Pleaserin.
Ja, ich weiß nicht, oder ob das so damit zu tun hat, dass ich Angst davor habe, vor Kritik. Ich habe irgendwie Angst davor, was falsch zu machen, weil ich halt Menschen nicht enttäuschen möchte, die halt Erwartungen haben einfach.
Ja, bei mir ist das auch so, aber ein bisschen auf einem anderen Level. Bei mir ist das so, wenn ich irgendjemandem sage, das und das mache ich, so auch nur so salopp, nicht mal so richtig versprechen und das aber dann nicht richtig halten kann oder irgendwie ein Konflikt dazu kommt. Also wenn Erwartung gegen Erwartung steht und ich dann in ein Dilemma gerate, dann ist das für mich kaum auszuhalten. Und dann sind da manchmal so sinnlose Konflikte, wo es dann steht, irgendein Kollege auf Arbeit versus meine Familie oder meine Frau, so dann wiegt im Zweifel, habe ich dann mehr Angst davor, die Person, die mir nicht so nahe steht, zu enttäuschen. Und dann komme ich in den krassen Konflikt, wo eigentlich die Lösung ist, natürlich ist meine Familie wichtiger.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein bisschen mit so gesellschaftlichen, also so funktioniert eine Gesellschaft ja schon auch ein bisschen, dass man halt zu einer Gemeinschaft dazugehören möchte und die Gemeinschaft Büro und Arbeitsumfeld ist wahrscheinlich brüchiger als die Gemeinschaft Familie.
Ja, genau.
Und deshalb setzt man halt eher die Gemeinschaft Familie aufs Spiel, weil man aber vielleicht auch weiß, dass sie das eher aushalten kann.
Ich möchte ja nicht aufs Spiel setzen, aber ich habe halt mehr Angst quasi von der Reaktion der nicht so sicheren Gemeinschaft
Bindung.
Und nicht
ja,
so
klar.
Sicheren Bindung. So.
Ja, aber das gehört ja zur sicheren Bindung mit dazu. Also eigentlich ist es ja was Positives.
Ja, aber da hatte ich schon so oft solche Konflikte, die halt für mich früher einfach kaum auszuhalten waren, die haben mich so richtig, hat sich angefühlt, als würde es mich innerlich zerreißen, so,
ja.
Weil ich in einem Dilemma bin, wo ich es nicht allen recht machen kann und ich habe übelst Schwierigkeiten damit, das nicht allen recht zu machen.
Ja, aber eigentlich...
Aber es ist auch schon besser geworden.
Es ist halt voll oft auch so, dass man sich das so zerdenkt, also so wie halt mit dem, dass Mara enttäuscht sein könnte, wenn ich eine Übung falsch mache, was ja komplett sinnlos ist. Also sie wird halt höchstens sagen,
Voll.
Ja, die Übung ist falsch und du musst so und so machen.
Das kann ich
und,
auch,
sie wird deshalb halt nicht sauer sein oder sonst irgendwas, was ich ja auch nicht wäre in so einer Situation.
Ja.
Aber dass man dann halt davon ausgeht, irgendwie, weil man das selber so schwer bewertet. Ich frage mich aber, woran das liegt.
Man bewertet es aber nur für sich selbst schwer. Das ist eben die Katastrophisierung, die man oft hat. Das ist der Katastrophisierer im Kopf, der dann sagt, hatte ich auch ganz oft solche Situationen. Oh nein, ich komme 5 Minuten zu spät. Krise. Also jetzt nur ein Beispiel, aber halt auch andere Sachen. Oh nein, dies und das habe ich vergessen. Das ist jetzt ganz schlimm. Ich werde beleidigt und rausgeschmissen, so nach dem Motto. Also im Kopf ist es halt aber so. Ich werde dann so richtig bloßgestellt sein und andere werden richtig sauer sein und dann komme ich an. Aber du hast das vergessen, ja. Ach, dann machen wir das halt
Wobei,
so. Es ist halt nie eingetreten, diese Katastrophe, die ich mir herbeidenke. Noch nie in meinem Leben ist die Katastrophe eingetreten, die mein Kopf sich ausgedacht hat.
Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich glaube, dass es auch bei mir zumindest damit zusammenhängt, dass wenn andere sich halt mit etwas Mühe geben, also wie jetzt zum Beispiel meinen Trainingsplan zu schreiben oder bei meinem Papa, der hat mir immer eine Vespa-Box gemacht, dann will ich die Person halt noch weniger enttäuschen. Also zum Beispiel, wenn meine Eltern mir Paprika in meine Vespa-Box gemacht haben, und ich hasse Paprika, dann habe ich sie irgendwie trotzdem gegessen, weil ich halt nicht wollte, dass die sich so viel Mühe gegeben haben, mir das Vesper extra zu machen und dass ich das dann nicht esse und wir das Essen dann wegschmeißen müssen.
Ja, ist ja eigentlich auch nett. Das bloß halt kann halt sehr ungesund werden für einen selbst.
Ja.
Man dann irgendwie keinen täuschen möchte.
Ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, in welchem Buch das war, das haben wir aber, glaube ich, beide gelesen, wo es darum ging, Mitgefühl und Empathie zu unterscheiden. War das im Grunde gut von Rutger Bregmann?
Ja,
dass
stimmt.
Es irgendwie ziemlich ungesund ist, immer zu viel Mitgefühl zu haben, Empathie. Aber Empathie ist okay, weil Mitgefühl halt bedeutet, dass man dasselbe fühlt wie andere Person und Empathie bedeutet, dass man sich in die andere Person hineinversetzen kann. Wenn man immer Mitgefühl mit allen Menschen spürt quasi und mit allen Gegenständen so, dann ist es halt so ein bisschen too much einfach. Dann kann es einen selber voll fertig machen. Ich finde das sehr spannend, weil gerade bei neurodivergenten Menschen ist es, glaube ich, es wird ja oft gesagt, ja, die können keine Empathie, so das stimmt halt einfach nicht. Also es ist halt so schwierig, Gesichtsausdrücke zum Beispiel zu deuten. Oder manchmal, also ich glaube, die Sprachen der Lieben funktionieren einfach anders. Also so, wenn halt jemand sagt, ich habe das und das Problem und ich dann gleich mit einer Lösung komme, dann ist es halt meine Art zu sagen, ich habe Empathie mit dir, wenn ich ein Problem habe, dann brauche ich nämlich immer eine Lösung. Mhm. Und neurotypische Menschen wollen halt umarmt werden, was einem ja nichts bringt, aber ja.
Ich weiß nicht, ob neurodivergente Menschen nie einfach umarmt werden wollen, sondern immer eine Lösung haben wollen. Ich glaube, das ist einfach dann immer, immer von sich selbst aus.
Ja.
Oder zum Beispiel Infodropping ist ja auch irgendwie an sich eine Sprache der Liebe.
Ja.
Könnte auch sehr anstrengend sein. Kann ich ein Stück von deinem Kaffee haben? Ah, danke.
Es wird übrigens
der ist aber sehr kalt.
Ja, ich weiß. Hätte ich dir das sagen müssen.
Oh, ich finde es so krass, wie Marlies trinkt immer kalten Kaffee und hat damit kein Problem. Und ich finde das so enttäuschend, wenn Kaffee kalt ist.
Ich trinke den halt über einen langen Zeitraum. Ich mache mir halt meine Tasse ganz voll und dann trinke ich den sehr langsam und dann mache ich mir noch einen zweiten. Und dann habe ich ungefähr 6 Stunden am Tag Kaffee.
Das kann ich nämlich nicht, weil ich das enttäuschend finde, wenn Kaffee kalt ist, muss ich den in einem trinken und in der Mikrowelle aufwärmen. Das finde ich nicht so geil.
Aber das schmeckt nicht.
Also meines Erachtens macht es mit dem Geschmack nichts aus, aber wahrscheinlich bin ich einfach zu stumpf geschmacklich, dass ich das einfach nicht wahrnehme. Aber was ich daran nicht mag, ist, dass der dann einfach knallheiß ist und dann sofort wieder kalt.
Aber woran liegt das eigentlich?
Woran das liegt, da fragst du mich was, um ehrlich zu sein. Weiß ich
ja, also
nicht.
Weil wenn man halt was richtig, richtig aufkocht, dann ist es ja Ewigkeiten heiß.
Ja.
Also, dann dauert es ja manchmal, weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel Chili koche, dann ist es ja so ein riesiger Topf und der muss dann richtig durchkochen und dann die Kinder, ich muss denen manchmal irgendwie eine halbe Stunde vorher gefühlt was auf den Teller machen, bis die anfangen können zu essen.
Aber aus der Mikrowelle ist das nicht so, oder? Nee. Das ist jetzt nicht nur mein subjektives Empfinden, sondern das ist, ja, eben beim Kaffee ist dann immer so, der ist kalt, ich stelle ihn in die Mikrowelle, dann ist er zu heiß, dann lasse ich ihn kurz stehen, komm wieder, ist er nicht mehr heiß genug, dann bin ich enttäuscht. Und mich richtig entscheidet, da denke ich mir so, ja toll. Manchmal habe ich locker noch ein zweites, also es ist auch schon vorgekommen, dass ich dann nochmal warm gemacht habe und das nochmal zu heiß war und nochmal zu kalt geworden ist. Und das hat mich nochmal enttäuscht und deshalb mache ich das einfach nicht. Und wenn der Kaffee mir zu kalt ist, dann gieße ich entweder heißen nach oder mache mir neuen. Das ist nämlich gar keine Option, den kalt zu trinken. Also manchmal mache ich das schon, aber ich mag es halt einfach nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich mag sowohl warmen als auch kalten Kaffee. Ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen. Ah, ich wollte erzählen, dass wir die Eingewöhnung von den Kindern gerade haben und dass die jetzt halt 1 Stunde allein in der Kita sind. Heute ist der zweite Tag und die sind einfach schon so.
Ja, aber die waren gestern auch einfach so richtig, richtig glücklich da. Die kamen da an, haben da gespielt im Sandkasten und dann sind die kurz mit reingegangen. Das war eigentlich nicht geplant, aber die wollten mit, weil da war eine Zahnärztin mit so einem Handpüppchen und haben die übelst begeistert mitgemacht. Wobei, also die Zahnärztin hat das auch total klasse gemacht. Die hat so eine richtige, die kam nicht gleich zur Sache, so jetzt zeige ich euch Zähne putzen, sondern erstmal die Handpuppe und guck mal da und hier und wie heißt du, willst du mal streicheln? Und das ging halt echt eine Viertelstunde, hat sie da ihre Story aufgebaut, dann hatte die Handpuppe Geburtstag, haben alle Kuchen bekommen und da mussten die Zähne putzen so und dann haben die alle ganz begeistert geputzt, haben dann auch Zahnbürsten bekommen. Ja, und das war übelst das Event für die. Und jetzt, seitdem ist Zähneputzen für mich auch viel leichter, also die Kinder zum Zähneputzen zu animieren, das hat schon richtig Eindruck hinterlassen.
Ja, okay, aber es war jetzt auch nur einmal Zähneputzen seitdem, oder?
Zweimal.
Ja, okay.
Und es ging, beide waren sehr begeistert, die beiden Male Zähneputzen seitdem.
Ja, aber ich habe doch den Großen gestern Abend die Zähne geputzt. Der ist mir dabei fast eingeschlafen.
Ja gut, aber der Große ist ja kein Problem. Wir haben ja die Kleine macht, also die Kleine, das ist schwierig, Zähne zu putzen. Wie machen wir denn das mit, ich finde Zähneputzen ist ultra, ultra schwierig. Und wir machen es, glaube ich, mittlerweile so, dass wir alles versuchen, irgendwie zu überzeugen und hier mit Puppe und Rollenspiel und blablabla, das ist manchmal ganz schön Aufriss, aber meistens funktioniert es einfach ganz gut und es funktioniert auch immer nur dann gut, wenn kein Druck dahinter ist und kein Stress. Und sobald es einfach stressig wird und sie das partout nicht möchte, lassen wir es meistens einfach bleiben.
Oh, aber gerade hat sie so eine Phase, wo sie einfach jedes Mal, wenn die Zahnbürste sie berührt, sagt sie so, au! Und dann fängt sie übelst an zu lachen.
Das ist doch süß. Aber das ist halt total, also für uns total wichtig, dass wir dann die Zähne putzen ohne Stress. Und wenn sie halt absolut nicht möchte, dann kann man halt auch nichts machen, außer halt gewaltsam. Und wenn man das gewaltsam macht, dann wird Zähneputzen so stressbeladen, dass es alles immer schwieriger wird. Das nimmt halt ein negativer Teufelskreis. Gut, Teufelskreise sind immer negativ, aber es wird halt immer schlimmer dadurch, dass man irgendwie zwingt und Stress dazu gibt. Und dann wird es auf lange Sicht, ist es dann so, dass das Kind einfach nie Zähne putzen mögen wird.
Ich finde das so krass, weil bei unserem Großen haben wir halt einfach so YouTube-Videos angemacht, so, wo so Hucky Bucky irgendwie sowas singt und die Zähne putzen.
Ich bin Hucky Bucky, ja, der genau. Lutscher schmeckt auch mir.
Und bei der Kleinen geht es halt trotzdem nicht. Also er hat dann halt einfach super die Zähne putzen lassen, keine Ahnung was. Und bei ihr ist halt so, nee, keine Lust, die rennt dann einfach mit dem Handy weg.
Ja.
Sie ist einfach auch zu schlau, glaube ich, manchmal so irgendwie.
Sie mag das halt, sie mag das halt nicht. Aber es funktioniert auch immer dann ganz gut, wenn es nicht stressig ist und wenn wir Druck rausgenommen haben.
Ja.
Und wenn wir immer total stressig Zähne putzen würden und das gewaltsam machen würden, dann würde es einfach nie funktionieren.
Aber was generell gut funktioniert bei den Kindern, also egal um was es geht, zum Beispiel, wenn sie Hände waschen muss, dann sage ich voll oft zu ihr, komm, wir machen braunes Zauberwasser und dann gehen wir halt Hände waschen. Letztens war unser Sohn mega schlecht drauf und ich weiß halt so, okay, wenn er schlecht drauf ist, muss er rausgehen und sich bewegen. Habe ich ihm erzählt, ja, draußen auf dem Trampolin, da ist Feenstaub drauf und der zaubert deinen Frust einfach weg. Du kannst jetzt einfach mal kurz zweimal draufspringen, dann reicht das schon. Und ich wusste halt, wenn er einmal draußen ist und ein bisschen auf dem Trampolin ist, so dann...
Ja,
Trampoline sind schlecht, ihr braucht mir gar keine DMs zu schicken. Unsere Kinder sind trotzdem auf dem Trampolin. So, weiter im Text.
Ja, was halt immer, früher dachte ich mir so, will meinen Kindern keinen Scheiß erzählen, so und hätte auch gesagt.
Nee, aber das
so,
ist ja immer nur.
Hätte auch gesagt, boah, ja, so ein Blödsinn, ein Feenstaub, aber damals habe ich ja heute auch die Macht von Symbolik nicht verstanden.
Ja.
So, es geht ja nicht darum, den Kindern irgendeinen Quatsch zu erzählen, sondern es geht darum, den Kindern komplizierte Sachverhalte per Abkürzung durch Symbolik irgendwie beizubringen und eine Geschichte
halt
zu erzählen.
Ja, auch.
Und
das, also,
und Kinder sind ja auch so fantasievoll und leben auch in ihrer Fantasiewelt und da kann man halt das voll nutzen und halt sich auf dieser kindlichen Fantasieebene bewegen und das kommt einfach voll gut an, die lieben's.
Ja, vor allem, weil also unser großes Kind fängt jetzt auch an, sich so selber Geschichten auszudenken. Also zum Beispiel haben wir halt gesagt, das haben wir aus dem Buch Kindern mehr zutrauen von Michaeline Duclef, dass wenn die Klamotten ganz, ganz doll schmutzig sind, dann wachsen da halt, also da wachsen da Spinnen drin. Und also das klingt jetzt vielleicht irgendwie gruselig oder so. Man könnte auch einfach sagen, dann wachsen da kleine Milben und das sind so, also weil das stimmt ja dann sogar. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall hat er angefangen, jetzt sich so selber Geschichten auszudenken und meinte letztens, Mama, ich muss ganz dringend die Mango mit meiner Schwester teilen, weil sonst wachsen Spinnen in der Mango. Das sind dann die, ich weiß nicht, Nicht-Teilen-Spinnen oder sowas. Also halt so, das ist irgendwie für Kinder viel einfacher, sich halt so ich weiß nicht, an gesellschaftliche Normen in Anführungszeichen zu halten, wenn sie halt dafür so eine fantasievolle Geschichte haben oder halt auch gerade so mit der Wut oder mit dem Frust, so, das hat halt voll geholfen, das so zu symbolisieren, also zu sagen, ja, in deinem Bauch ist ein Wutmonster und wenn du jetzt aufs Trampolin gehst und das wegspringst, dann mit dem Feenstaub wird das dann weggezaubert, das Wutmonster. So, im Endeffekt könnte man auch sagen, ja, du bist frustriert, dein Körper hat zu viel Cortisol, du musst aufs Trampolin gehen, dann schüttet dein Körper Endorphine aus und dann geht es dir wieder besser. Aber das checkt halt kein
Kind.
Ja,
genau,
so. Also
genau, deshalb halt eben die Symbolik. Ja,
ja.
Das ist halt total, total mächtig. Und natürlich mit den Spinnen so, ja, vielleicht hat ein Kind davor Angst, dann sagt man das halt nicht mit den Spinnen, aber wenn das Kind halt keine Angst davor hat und der Große findet das halt lustig.
Ja, ich hab's aber auch so lustig gesagt, so, du musst jetzt deine Hose ausziehen, sonst wachsen da Spinnen drin. Und dann rennt er halt immer so, oh, Spinnen! Und dann zieht er sich halt, also ich glaube, es kommt halt voll drauf an, wie man das auch rüberbringt. So. Also wenn es halt von Anfang an klar ist, dass es so ein Spiel ist, dann ist
das
halt auch
ist halt
was
total,
anderes.
Auch total wichtig, so gerade, das ist einfach total wichtig, wie man das sagt und rüberbringt. Und das ist halt einfach in der Interaktion mit dem Kind, sobald das irgendwie stressig und wutbeladen ist, dann klappt halt alles nichts. Und dann ist es halt auch schnell gewaltvoll, wenn ich dann wütend sage, da wachsen aber Spinnen, so, ja, dann kann ich dem Kind halt Angst machen. Aber wenn ich es halt lustig erzähle, so, und halt klar ist, hey, das ist jetzt ein Spiel, oder dann wird dem Kind klar, das ist jetzt ein Spiel.
Ja, genau.
So, und dann ist es halt spaßig. Und deshalb ist dann so die Nuance, bin ich wütend und dann sagt das irgendwie aus Wut und Verzweiflung, oder bin ich noch gelassen und mache ein Spiel draus.
Ja.
So, und das macht dann halt voll den Unterschied.
Ey, und selbst wenn ihr wütend seid, ihr könnt euch selbst auch vorgaukeln, dass ihr es nicht seid, indem ihr halt dann irgendwie so ein Spiel macht. Ich habe auch letztens eine gesehen, die immer anfängt, so Wut aus ihrem Körper auszuschütteln und irgendwann ist es halt dann einfach nur noch tanzen. So, das ist eigentlich voll die geile Strategie, wenn ihr wütend seid, so das umzulenken.
Wut-Tanz,
halt,
ja.
Also in diesem Buch wird es halt auch so beschrieben mit positiver und negativer, mit viel hohem Energielevel und niedrigem Energielevel. Und das ist halt, das hat mir so geholfen, dass man halt, wenn man merkt, das Kind hat ein hohes Energielevel, was sich negativ umschwingt, also zum Beispiel in Frust oder Wut oder sowas, dass man entweder mit einem niedrigen Energielevel reagieren kann, das heißt, man bleibt extrem gelassen und leitet das Kind extrem gelassen dadurch.
Man sagt fast nichts mehr und bewegt sich auch fast
nicht. Ja, aber man darf halt emotional auch wirklich nicht, wenn du einen Funken emotional bist, wenn du einen einzigen Funken Frust hast, dein Kind spürt das.
Das
und dann
der,
musst du halt mit einem hohen Energielevel.
Das ist der Funken, der den Brand dann.
Ja, weil entfacht. Du musst dann halt mit, dann kannst du besser mit einem hohen Energielevel drauf reagieren, zum Beispiel, indem du anfängst, was zu spielen, was halt lustig ist, weil Spaß hat halt auch ein hohes Energielevel. Und das ist halt auch was bei uns so krass geholfen hat, war irgendwie anstatt dem Kind, also wenn wir jetzt zum Beispiel gehen müssen, habe ich anstatt halt zu überreden, ja, wir müssen jetzt rausgehen, wir müssen jetzt das machen und ständig irgendwie hinterher, weil bei mir zieht halt, Worte ziehen krass viel Energie, habe ich halt angefangen, das Kitzelmonster zu sein und halt immer so, also ihr müsst nicht kitzeln, weil kitzeln kann ja auch anstrengend für Kinder sein, so, aber halt so zu tun, als ob ihr eure Kinder jagt und dann mit den Fingern so rumwedeln und zu sagen, ja, ich bin jetzt das Kitzelmonster und hab halt so quasi die Kinder rausgejagt, bis sie dann halt draußen waren. Dann war es aber kein frustriertes, ja, ich weiß, du willst nicht rausgehen, jetzt bist du traurig und keine Ahnung was, sondern wir sind halt einfach lachend rausgegangen und das war irgendwie schon wieder vergessen, dass sie eigentlich nicht rausgehen wollten.
Ja, das ist manchmal halt einfach viel, viel geschickter als dieses Ganze auf die Kinder einreden. Das ist so anstrengend für mich, für dich. Und ich merke halt immer, ich nehme mir generell vor, immer weniger zu sprechen mit den Kindern, aber immer dann, wenn es mir nicht gelingt, wenn ich in dieses, ja komm, zieh dich mal an, wir gehen jetzt raus, das wird bla 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 so. Das ist das, was mir richtig zieht. Das ist das, was mich richtig fertig macht. So.
Ja, lass uns mal überlegen, also und zwar heute Morgen, ich erzähle jetzt die Situation und dann lass uns mal überlegen, wie ich mich besser hätte verhalten können, weil ich brauche das gerade. Also heute Morgen waren die Kinder beim Frühstück, Martin ist duschen gegangen, wir haben halt den Tisch gedeckt, also halt so, dass sie sich Brote schmieren können selber und die saßen halt beide schon da und ich habe mir noch meinen Kaffee gemacht, ich war gerade dabei und unser großes Kind hat angefangen, mit dem Messer so über den Teller zu ratschen die ganze Zeit und ich habe euch schon gesagt, so am Anfang, ich bin heute ein bisschen müde und es war irgendwie, ich habe dieses Geräusch nicht ausgehalten, es hat mir richtig in den Ohren wehgetan. Ich habe halt unserem Kind gesagt, dass es aufhören soll oder dass er aufhören soll und er hat halt nicht aufgehört und da habe ich gedacht, okay, dann sage ich einfach nichts mehr dazu. Ich habe halt ein paar Mal gefragt, warum er das macht. Er hat nicht darauf geantwortet. Und irgendwann habe ich halt angefangen zu weinen, weil ich das so schlimm fand, das Geräusch, und habe gesagt, hör bitte auf, und hat immer noch nicht weitergemacht. Und da bin ich halt richtig wütend geworden, habe halt so das, was ich in der Hand hatte, einfach mehr oder weniger fallen gelassen, aber so auch so ein bisschen auf den Boden so geschmissen schon auch, weil ich halt so, ich war so verzweifelt und ich wollte irgendwie die Aufmerksamkeit haben. Und dann hat er tatsächlich aufgehört, weil er dann gesehen hat, dass ich weine und dass ich wütend bin. Und dann war ich auch nur so, boah, ich verstehe nicht, warum du das immer weiter machst. Und dann bin ich halt gegangen. Und ja, das war eigentlich the whole story.
Ja, was bei mir sehr oft funktioniert hat, wenn ich gerade entspannt genug bin, ist, dass ich einfach gar nichts sage, hingehe, seine Hand nehme, ganz sanft und zur Seite mache. So, und dann hätte ich ihm noch was anderes hingelegt, ein Holzbrett, wo er so ratschen kann, hätte ich seine Hand genommen, so einmal rübergeführt, um ihm zu zeigen, dass er das da auch machen kann, und einfach gar nichts gesagt. Und dann versteht er das meistens schon.
Ja.
Und dann eigentlich immer, wenn ich das gemacht habe, hat er dann einfach geguckt.
Ja.
Und das dann einfach gemacht.
Also später meinte er, er konnte nicht aufhören, weil ihm so langweilig war.
Ja, genau.
Und ich glaube, das ist vielleicht auch immer was man so ein bisschen beachten kann, so, wenn Kinder es nicht schaffen, damit aufzuhören, liegt es daran, dass sie halt den Impuls wirklich einfach nicht unterdrücken können. Dass sie es nicht schaffen. Ich dachte, ich war halt in dem Moment so sehr, dieses Geräusch hat mich so sehr gestresst, dass ich halt direkt im Kampf-Flucht-Modus war und irgendwie auch dachte, er will mich jetzt damit provozieren. Ja. Was halt nicht der Fall war, aber ich habe mich so, also weil, ich muss sagen, mit 4 Jahren so, unser Kind ist schon krass empathisch und kann auch schon echt gut die Perspektive wechseln und so.
Kann
und,
schon viel, ja.
Deshalb, ich glaube, manchmal vergisst man dann, dass es aber halt trotzdem immer noch nicht immer klappt. So.
Ja, total. Ja, das ist halt auch so, das ist ja auch eben in unserer westlichen Welt, der Blick auf Kinder, so dass die halt eigentlich alles schon können müssen, aber halt absichtlich nicht machen. So, das ist ja im Prinzip das, was immer mitschwingt. Und in anderen Kulturen, was viel sinnvoller ist, denkt man sich, erwartet man einfach nicht, dass das Kind irgendwas kann. Man denkt sich, ja, das ist halt ein Kind. Das kann halt, das ist halt noch ein bisschen verrückt so und kann noch nicht so vernünftig handeln und hat noch nicht gelernt, irgendwie Impulsen zu widerstehen. Und genau, mit der Sichtweise denkt man sich dann halt, er schafft es halt noch nicht.
Ja, okay, ich weiß aber gar nicht, also ich frage mich halt manchmal, wieso ich das nicht schaffe in jedem Moment dann. Also weil im Nachhinein, ich habe halt schon ein schlechtes Gewissen. Ich meine, im Endeffekt habe ich jetzt nicht geschimpft oder sowas und ich habe den Kindern auch keine Angst gemacht, aber ich habe halt trotzdem, bin ich halt aus der Haut gefahren und das ist eigentlich was ich nicht möchte. Ich habe halt am Ende einfach nur geweint und habe gesagt, so, ich verstehe einfach nicht, warum du nicht aufhörst, wenn ich es dir sage. Und dann bin ich gegangen, habe mich hier auf den Sessel gesetzt, habe kurz zu Ende geweint und bin wieder zurückgegangen und dann war es auch okay. Also so, dann habe ich mich einfach dazu gesetzt und war so, ja, ist jetzt blöd gelaufen und...
Ja.
Ja, also ja, an sich so dafür, dass ich wütend geworden bin, würde ich sagen, war die Situation schon ganz okay.
Ja, das.
Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass ich es halt nicht, dass ich nicht so aus der Haut fahre.
Ja, also das was ich schaffe es auch in den meisten Fällen tatsächlich nicht. Aber was ich gemerkt habe, dann tatsächlich in solchen Situationen, dann wirklich einfach, es ist generell sinnvoll, einfach die verbalen Anweisungen absolut zu minimieren. Und generell einfach, also man kann mit dem Kind plaudern und so, es geht vor allem um die Anweisungen, aber wenn man selbst wenig spricht und es ruhiger ist, dann ist es halt ein entspannteres Umfeld für die Kinder. Und dann in solchen Situationen, wenn man erstmal versucht, das einfach nur mit Gestiken, mit Berührungen und so halt alles nonverbal zu lösen, dann geht das meistens viel einfacher. Weil dann genau in der Situation hätte er dann halt geguckt und hätte es dann einfach mit dem Holzbrett weitergemacht oder so. Und das
funktioniert, oder ich hätte ihm halt irgendwie, also er meinte halt ja auch, ihm ist langweilig und er weiß nicht, was er essen soll. Ich wollte halt meinen Kaffee machen, mich dann hinsetzen und dann die Kinder quasi beim Brotschmieren begleiten. Aber mir war es halt wichtig, dass ich meinen Kaffee zuerst hatte, weil ich wusste halt, wenn ich den nicht habe, dann dauert es halt ewig, bis ich daran komme. Und ich glaube, ich war auch ein bisschen, manchmal, wenn du gehst, also wenn du mich mit den Kindern alleine lässt, habe ich irgendwie Angst, dass ich es nicht schaffe. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen damit reingespielt.
Ja, siehst du, Angst ist so oft selbsterfüllend.
Ja.
Also dann hat sich... Ja, das ist halt wirklich so, wenn du halt Angst vor, also bei vielen Dingen, sagen wir in der modernen Welt, Angst in der modernen Welt, es geht nicht darum, ob jetzt ein Löwe dir gegenübersteht, weil da ist das keine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn du Angst hast und wegrennst. Aber bei solchen Sachen, ich habe jetzt Angst davor, dass ich es nicht schaffe. Ja, wenn ich so sehr Angst davor habe, es nicht zu schaffen, dann zieht diese Angst meine ganze Konzentration und ungefähr 80% meiner Aufmerksamkeit, dann werde ich es auch nicht schaffen.
Ja.
Und außerdem ist auch das Bewusstsein sehr schlecht da drin, Verneinung zu verstehen. Wenn du sagst, mir darf jetzt nicht das und das passieren, dann wird es dir passieren. So zum Beispiel.
Ja. Ich das muss ist kurz halt wie, das Thema wechseln, ja. weil das ist mir wichtig. Ich habe die ganze Zeit nach einer Lösung im Badezimmer gesucht, weil da immer die Tipptoy-Bücher auf dem Boden liegen. Können wir so einen Zeitschriftenhalter kaufen? Kannst du das kurz abspeichern?
Okay,
okay, und jetzt erzähl weiter. Sorry.
Das ist halt genauso wie, wenn man sagt, denk jetzt nicht an einen Elefanten, dann denkst du an Elefanten. So, das funktioniert halt beim Bewusstsein nicht. Und wenn du halt Angst hast, dass du was nicht schaffst, dann wirst du es auch nicht schaffen. So. Also es ist halt, und dann ist es halt am sinnvollsten, einfach diese Angst nicht zu bekämpfen, aber die einfach wahrzunehmen und zu sagen, okay, da ist die Angst, naja, ich lasse sie jetzt aber los, weil ich weiß ja, dass es mir nicht hilft.
Ja. Ja, und vielleicht auch einfach darauf zu vertrauen, dass man eine Lösung finden kann. Also meistens sind ja die Konflikte, die mit Kindern entstehen, auch einfach selbst gemacht. Also halt so in dem Sinne, dass man halt denkt, also okay, das war jetzt halt einfach, das Geräusch hat mich genervt, aber im Endeffekt hätte ich auch gehen können. Also ich hätte ja sofort gehen können.
Ja.
Also es wäre ja auch eine Lösung gewesen, weil ich bin ja dann eh gegangen am Ende und die Kinder haben das schon auch hingekriegt, da mal kurz 2 Minuten alleine am Tisch zu sitzen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Teller kaputt geht. Mein Gott, dann wäre halt ein Teller kaputt gewesen. Ja.
Aber ich kenne das halt auch, wenn ich Angst habe, dass das irgendwas Schlechtes eintritt, dann bin ich halt so grundgestresst, dass es sich auf die Kinder überträgt und dass ich halt auch nicht gut reagiere und dass es dann stressig wird und dann halt wirklich irgendwas schief läuft. Ja, das ist mir so oft passiert.
Ja. Aber voll cool, dass wir die Situation nochmal durchgehen konnten.
Ja, schön.
Ja, und ansonsten hat jetzt gerade der Wecker geklingelt. Du musst die Kinder abholen.
Ja, ich muss schon
abholen,
wieder los,
ne?
Ja. Okay.
So, das war ein bisschen eine kürzere Folge, aber wenigstens habt ihr eine Folge von uns bekommen.
Ja.
Die Eingewöhnung fängt jetzt an und wenn alles gut läuft und die Kinder jetzt nicht wieder dauerhaft krank sind, dann sollte es eigentlich so aussehen, dass jetzt auch wieder längere und regelmäßig Folgen kommen.
Yes, wir freuen uns schon drauf.
Okay, bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis bald.
Bis bald.